Unser Partner Hervesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen. Endlich darf ich das mal wieder machen. Mein Name kommt später. Neben mir sitzt der liebe Michael.
Servus.
Und mir gegenüber sitzt der liebe
Axel.
Und ich bin der Lars. Herzlich willkommen. Warum verstoßen wir heute gegen ein ehernes Gesetz, nämlich dass die Moderation, weil er es viel besser kann, der Axel macht? Das liegt daran, dass ich heute jemanden mitgebracht habe, mit dem ich eng verbunden bin seit vielen Jahren in einem anderen Podcast, nämlich in einem Podcast, in dem es um Kunst geht. Und der Podcast heißt Ich sehe was, was du nicht siehst. Und tatsächlich haben wir in diesem Podcast, war die Idee dieses Podcasts so ähnlich wie hier. Ich hatte keine Ahnung von Kunst und der Gast, den ich heute mitgebracht habe, der hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, jeder kann Ahnung von Kunst haben. Und hat mich dann sozusagen in einen ewigen Kunstunterricht mitgenommen. Und das gleiche Prinzip war ja hier.
Ja.
Michael, dass du zu uns gesagt hast.
Bei Wein hat sich massiv geändert in den letzten 6 Jahren. Seit wann gibt es diesen?
Ja, ungefähr gleich. Okay. Ungefähr gleich lang. Und wir haben immer wieder über die Frage gesprochen, kann man Kunstgeschmack lernen? Kann man Weingeschmack lernen? Und dachte ich, führen wir das Ganze doch mal zusammen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, einem der wichtigsten Museen Europas,
kann man das so sagen? Ich würde sagen, mittlerweile sind wir schon fast der Welt. Wir sind angekommen beim globalen Recognition.
Also, ne?
In aller Bescheidenheit.
Also, Kunsthalle in den vergangenen Jahren wirklich unglaubliche Erfolge. Man erinnert sich an die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung. Zuschauerzahlen, Besucherzahlen explodiert. Also, und haben wir gedacht, den bringen wir doch mal mit. Wobei ich gar nicht weiß, Alexander, du und Wein, ich weiß, du hast viel mit Musik zu tun. Welche Rolle spielt Wein in deinem Leben?
Ich trinke Wein und ich sag mal so, ich interessiere mich für das, was ich trinke, in den Maßen, dass ich versuche, mich zu erinnern, was ich getrunken habe. Wobei es jetzt weniger die Etikette sind als die Örtlichkeiten. Deswegen, ich könnte sagen.
Du hast eine Cousine, die ein Weingut in Rheinhessen betreibt.
Korrekt.
Ist das so?
Sehr gut recherchiert.
Schlecht. Tatsächlich.
Hat das die KI gefunden? Das ist ja. Sie hat nicht meinen Namen, deswegen ist das jetzt.
Gefunden. Oh, super. Hat dich gefragt. Ja, das ist so, lustigerweise, wir waren ja gerade mit Fury in the Slaughterhouse auch in einem Podcast und da hieß es so, wie hast du die Weine ausgesucht, nach welchem Motto? Und wir fragen dann oft schon unsere Gäste quasi, gibt es irgendwelche Vorlieben? Wir hatten im Ursprung ein Paket zusammengestellt mit alles künstlerischen Etiketten.
Ah.
Ja, und dann war aber so gar nichts dabei von dem, was du uns geschrieben hast. Da zum Beispiel steht, dass du gerne Weine aus Kalabrien und Sizilien trinkst, Primitivo da Nero d'Avola oder aus dem Douro, Rosés, das habe ich jetzt mal ausgeklammert, und dass deine Cousine in Rheinhessen. Wo denn in Rheinhessen und wie heißt das Weingut? Da können wir kurz Werbung machen.
Der Ort heißt Sieversheim, das Weingut Geber.
Ja.
Und das hat, also meine Cousine hat eingeheiratet da und ich weiß nicht wie viele Generationen und jetzt haben die, heißt jetzt auch schon seit ein paar Jahren, haben die Töchter übernommen, die alle, glaube ich, nicht damit gerechnet haben. Die haben alles andere studiert und haben sich jetzt zusammengetan und machen das mit ordentlich Engagement weiter, was ihre Eltern übergeben.
Ich kenne vom Weingut Wagner Stempel, die machen so einen Sieversheim vom Por für Riesling. Ich glaube auch der Herk, jetzt kommt das Sieversheim, also ein bekannter Ort, auch, ne? Also innerhalb von Elsen. Ich habe aber,
trinkst du das, was da von dort kommt? Oder?
Jahrzehntelang, weil der Mann meiner Cousine hatte nach der Ernte immer als besonderes Feature, ist er durch Deutschland gereist und hat seine Restaurants versorgt und auch seine Familie, so sie was bestellt hat. Meine Eltern haben weidlich bestellt, das heißt, seit ich Wein trinken darf, trinke ich Gebertschen Wein.
Okay. Und bevor wir jetzt anfangen, muss ich nochmal euch beide, das würde mich interessieren, weil es geht ja bei beiden Sachen um Geschmack. Es geht ja darum, wie findet man, das habe ich gelernt bei Alexander, es geht nicht darum, ob du das Bild interpretieren kannst, sondern es geht darum, was siehst du in diesem Bild? Also was ist dieses Bild für dich? Und so kann jeder über Kunst reden. Und so kann man auch, aber man kann auch das lernen, sich mit Kunst zu beschäftigen. Genauso, das ist das Gleiche, wie man lernen kann, sich mit Wein zu beschäftigen. Man muss nur, das haben wir ja gelernt, intensiv drüber reden.
Ja, und ich finde es schon bemerkenswert, Alexander, was du gesagt hast, dass du dir das schon ganz gut merken kannst, was du wann hattest überhaupt. Ne? Also jetzt auch gar nicht die Etiketten. Ich finde, das sind schon Leute, die sich schon ein bisschen mehr mit Wein beschäftigen. Weil meine Frau sagt immer, wie kannst du dir das merken, was wir vor 25 Jahren irgendwo... Und dann sage ich, naja, weil das eben so ein besonders schöner Abend war, weil es gut geschmeckt hat und so weiter. Das, glaube ich, Leute, die Wein gerne haben, die ja, also besonders die guten Weine oder die guten Momente mit Wein, die merkt man sich schon, oder? Geht es dir auch so?
Genau, also man hat irgendwie eine Erinnerung an einen Ort. Das Lustige ist, wenn man denselben Wein dann woanders trinkt, ist es meistens ernüchternd, weil Ort und Wein miteinander verbunden sind. Oder man hatte so eine Erinnerung an das, was man hat, aber es fehlt natürlich die Hälfte. Und ich mag halt Weine, die auch irgendwie eine Geschichte erzählen oder wo eine Geschichte mit verbunden ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was mit der Kunst ist. Kunst erzählt halt auch Geschichten. Und ich glaube, Leute lieben Kunst nicht nur wegen der Optik, sondern auch deswegen, was da transportiert wird. Und ich glaube, da gibt es schon Analogien.
Und ist das so? Also beim Wein habe ich ja jetzt festgestellt, oder eigentlich in allen Bereichen jetzt der Ästhetik, Leute, die mit Dingen anfangen, die finden die vordergründigen Sachen häufig gut. Ich sag mal Popcorn-Kino. Und je mehr sich Leute mit etwas auskennen, desto nerdiger wird es irgendwann. Also ne, dann fängt man irgendwann an, wirklich Sachen zu trinken, die ein Anfänger niemals trinken würde. Man guckt Filme, oder ist gelangweilt von Popcorn-Kino und guckt lieber Arthouse oder sowas. Mhm. Würdest du sagen, das ist einfach ein ganz normales Kunstding, was überall so ist, oder?
Also ich bin unnerdig, muss man sagen. Also ich interessiere mich für Sachen, aber jetzt ich steige nirgendwo so rasend tief ein, dass ich nerdig werde, aber zum Beispiel...
Ich dachte, du müsstest auf der Welt einer der nerdigsten sein, oder?
Ich bin, ja, das ist schwierig. Ich bin Spezialist in bestimmten Sachen. Ist man dann ein Nerd oder ist man Spezialist? Also fachlich. Und jetzt beim Wein ist es so, also irgendwann stößt man halt, man ist in Frankreich gewesen.
Nee, ich meine jetzt bei der Kunst. Also jetzt,
Kunst. Ah, okay.
Jetzt in deinem Metier, wie ist das da?
Natürlich, man wird schon, da gibt es ein Thema und je tiefer man reinkommt, desto mehr erfährt man, desto mehr will man wissen und das Ganze ist so ein Strudel ab oder aufwärts, weil man kann sich ja bis in die kleinsten Details mit Dingen beschäftigen. Das ist dann vielleicht schon, das könnte man nerdig, weil wenn man auf einmal verengt sich der Blick auf irgendetwas,
also bist du,
was alle anderen bescheuert finden und man selber ist vollkommen drin und versteht gar nicht, dass die ganze Welt sich dafür nicht interessiert.
Passiert das häufig? So, genau das, was du beschreibst?
Andersrum, es ist so, wenn ich auf Leute stoße, die ähnlichen Nerd-Interessen haben an meinem Ding und wir zwei sitzen zusammen, ist der Abend gerettet. Also das ist mir jetzt neulich auf einer Konferenz passiert. Ich traf auf jemanden, der Historismus so gut findet, wie ich ihn auch gut finde. Ich habe das nicht nur studiert, sondern eben auch wirklich bis zur Promotion getrieben und wir beide interessierten uns für dieselbe Sache, nämlich was eine Stilwahl im 19. Jahrhundert für politische Implikationen haben. Und wir beiden, und er war Franzose und ich war Deutsche, wir stellen fest, Moment, das ist ja in Frankreich ein bisschen anders gedreht. Wir saßen den ganzen Abend zusammen, alle anderen haben uns verloren gehabt. Wir waren irgendwie auch keine guten Gäste.
Aber du hattest einen tollen Abend.
Wir haben einen fantastischen Abend gehabt. Ich unterstelle er auch.
Ja. Du hast deinen ersten, haben wir eben gerade festgestellt, du hast deinen ersten Abend in Hamburg in der Hanselounge gehabt?
Den ersten richtigen. Einer der ersten, also es muss ganz am Anfang gewesen sein, im August 2019. Eckhard Nümann, der Vorsitzende der Freunde, hat mich zweimal eingeladen. Einmal zu einem Frühstück, bevor ich kam, mit meiner Frau in der Schanze. Das war schon auch sehr beeindruckend, weil wir sind da in so einen Grunge-Bäcker gegangen. Da hat meine Frau ihn schon unglaublich geschätzt. Dann waren wir schon gute Freunde. Und dann eben, um mir die Hamburger Stilhöhe zu zeigen, sind wir dann im August in die Hanselounge und abends da gesessen auf dem Rathausplatz, tobte das NDR-Symphonieorchester, der Mond ging auf der anderen Seite, also es war, es hätte nicht besser werden können. Nee, nicht kitschig, es war einfach erhaben.
Aber so beide, seid ihr beide nicht, würdest du nicht auch sagen, dass, was du machst, ist ja auch Kultur. Also auf dem Niveau der beiden.
Ich finde, Fine Dining, ich finde, die Musse des Weins, das Wein ist sowieso für mich eine Hochkultur, eine Jahrtausende alte Kultur, das ist schon sehr ähnlich. Ich glaube schon, dass es vor allem auch Feingeister, also ich könnte das richtige Glas Wein, über das könnte ich den ganzen Abend philosophieren, auch mit einem Franzosen.
Wahrscheinlich.
Bestimmt, und die anderen würden sagen, oder meine eigene Frau würde sagen, krieg dich mal wieder ein, jetzt mach mal gut, jetzt trink den aus und stell dich
wieder. Red nicht drüber.
Das nervt jetzt.
Das fehlt auf Deutsch oder auf Französisch?
Ich habe Französisch tatsächlich auch mal gelernt. Die Franzosen reden ja sofort mit dir Englisch, wenn du nicht jetzt so gleich perfekt aussprichst, und sagen die sofort, oh no, I tell you, it's so really, also sprechen wahnsinnig überschaubaren Englisch. Deswegen weiß ich nicht, wahrscheinlich würden wir uns auf Englisch schon verständigen, weil Französisch wäre nichts. Aber es sind viele Begriffe, auch in der Gastronomie eben auch Französisch.
Mhm. Und du, Alexander, habt ihr auf Deutsch oder auf Englisch oder
Französisch? Wir sind zwischen Englisch und Französisch hinter mir gewechselt. Wir haben Französisch angefangen und bei mir ist einfach so, wenn es dann in Fachvokabular kommt, gibt mein Französisch meistens auf und er war dann gnädig und wir sind dann einfach nach Englisch.
Übrigens könnte Alexander ja auch unsere Folge mit griechischen Weinen hätte mal gut machen können, weil Alexander ist, wie lange warst du bis in Griechenland aufgewachsen? Bis du 14 Jahre in Griechenland. Sprichst auch Griechisch?
Ich spreche Griechisch.
Und du bist
aber griechische Weine haben wir nicht,
haben
ne?
Haben wir heute nicht, nein. Aber schade. Du bist 2019 nach Hamburg gekommen, was hast du davor gemacht?
Unmittelbar davor war ich in Wiesbaden. auch ein nettes Weingebiet, davor in Hagen, davor in London, wenn ich das rückwärts ablaufen lasse, davor in Italien und einmal in Amerika, da habe ich jetzt alle Länder durch. Also ich habe ein paar Weinländer habe ich schon durchlaufen.
Das ist schon 2019, das heißt, du bist auch schon sieben Jahre hier.
Und wow. Warst du immer sozusagen Direktor von Kunsthallen oder Häusern? Oder,
So lange bin ich noch gar nicht direkt. Also ich war in Wiesbaden der Direktor des dortigen Museums. Ja. Ich war Gründungsdirektor des Emil Schumacher Museums in Hagen, was sehr lustig war. Das ist die Nicht-Weingegend. Und davor war ich Kurator. Ich komme aus dem wissenschaftlichen Bereich. Das heißt, also kuratieren, Kunstgeschichte. Und irgendwann landet man im Management und kuratiert hin und wieder noch oder darf so schöne Sachen machen wie Podcasts über Kunst.
Oder trink jetzt hier. Was hast du mit? Du hast ein Weißwein, drei Rotweine.
Ja, genau. Ich habe als erstes mitgebracht ein ganz neuer Wein, den ihr, denke ich mal, auch noch nicht kennt. Nee. Der heißt Martere von Markus Schneider. Mhm. Mein Bezug zur Kunst ist, dass er aus drei verschiedenen Rebsorten besteht. Das ist eine Cuvée. Ich würde sagen, es ist wie ein Gemälde, das aus unterschiedlichen Farben zusammengefügt wird und am Ende kommt dann was ganz Tolles dabei raus. Ich fand das wirklich spannend.
Welche drei? Sagst du uns noch, welche drei das sind?
Ja, das ist, das steht hier einmal kurz unten GWC, das
Grauburgunder, Weißburger
und Chardonnay. Genau,
perfekt. Und das Lustige war, als ich reinroch eben, habe ich gedacht, okay, Markus Schneider.
Nein.
Ja. Ich habe reingeschaut und gesagt, okay, riecht nach Markus Schneider. Aber ist das
bei großen Matisse vielleicht.
Aber ist das ein Kompliment? Das weiß ich nicht. Weil du sagst jetzt etwas Neues und ich habe so reingerochen und sagte, okay, Markus Schneider.
Aber das finde ich schon wirklich
bemerkenswert. Nee, das ist nichts bemerkenswert. Das ist irgendwie offensichtlich, gibt so einen Schneiderstempel bei mir im Kopf.
Ja, oder du hast jetzt gesehen, dass das Markus Schneider ist und hast dir diese Geschichte zurechtgelegt.
Der Name spielt auf irgendwas Katalanisches an?
Ich glaube, das ist meine Erde, meine Böden.
Aber auf welcher Sprache? Katalanisch? Spanisch?
Matere.
Ich glaube, Spanisch, ja.
Okay. Lustig, aber ein deutscher Winzer.
Ein deutscher Winzer in der Pfalz, also
ein bisschen
ganz Rheinhessen.
Flair nach Deutschland bringen.
Es ist auch ein bisschen Holz dabei, das merkt man auch sofort am Gaumen, aber es ist irgendwie so.
Aber was riecht ihr denn? Weil ich rieche Markus Schneider. Was riecht ihr? Was riechst du, Alexander? Hast du, wenn du da rein riechst?
Ja. Aber wie riecht Markus Schneider?
Ich fand, das war so. Wie heißen die Dinger, die wir damals von ihm getrunken haben? Ich finde, das roch genau so. Aber ich fand schon damals, dass die alle sehr ähnlich rochen.
Okay.
Das ist wahrscheinlich jetzt Quatsch. Ich weiß es nicht. Aber
was ich habe ihn drin, Katui. Was haben wir noch?
Wie so Tovaro.
Ja, Tovaro, ne?
Ja, genau. Genau.
Ist das ein Geschmack?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Name für ein Wein.
Auf die Kinder basierend, glaube ich. Also ich habe ein bisschen Apfel, ich habe ein bisschen so Orange. Mhm. Eine gewisse Schärfe im Abgang. Dann hat er ein bisschen das Holz, also so eine leichte Karamell-Süße vielleicht.
Ja.
Dann ein bisschen Zitrone auch. Und dann hat es durchaus einen Schmelz, das ist das Holz auch, dass es so ein bisschen was Weiches wird. Also es ist ein sehr junger Wein, aber die Säure ist jetzt, finde ich, jetzt nicht sehr intensiv, ist eher säuremild.
Leichte Grapefruit vielleicht.
Mhm. Irgendeine Frucht, die noch nicht ganz süß geworden ist, also... Bei mir kommt Pfirsich-Assoziation hoch irgendwie.
Das würde der Weißburgunder am ehesten mitbringen von diesen drei Rebsorten.
Man schmeckt aber, schmeckt man da irgendwie eine der Rebsorten besonders raus, den Chardonnay schon mal gar nicht?
Naja.
Man ist dann wieder schnell beim Grauburgunder.
Aber der Grauburgunder ist ja sehr häufig so eine rote Frucht und das ist eher nichts Rotes, finde ich.
Aber er hat so einen ganz leichten, also ist nicht ganz klar, der Wein. Er hat so einen ganz, wenn man bei euch guckt, so einen ganz leichten rötlichen Schimmer.
Ja, das kann natürlich, die Farbe kann schon vom Grauburgunder kommen, von den Schalen, die ja wirklich bei der Reife, bei der Ernte von einem Spätburgunder fast nicht zu unterscheiden sind in der Vollreife.
Also was kostet der Wein?
Der kostet aktuell 14 Euro.
Ich finde den richtig gut. Also mir schmeckt der richtig gut.
Finde ich. Ja, also ich habe überlegt, warum
der Sommerwein ist das.
Ja, aber schon wieder Anspruch. Und der ist jetzt auch nicht der 13, ne? Also ist jetzt auch nicht jetzt 11 oder so. Aber ich glaube, vielleicht interpretieren zu können, was Lars meint, dass Markus Schneider schon die Weine auch so macht, dass sie einem breiten Publikum auch gefallen können. Was ich würde ihm das nicht vorwerfen. Aber es ist wahrscheinlich, ist es, Kann es das sein auch, wo du sagst, das ist so ein bisschen...
Das ist so ein bisschen, also genau.
Von nichts zu viel, von nichts zu wenig.
Also du merkst gerade, dass so, glaube ich, 9 von 10 Leuten werden sagen, ja, super, schenk ein, mach weiter, schenk. Und es ist auch vom Preis, ist ein bisschen teurer geworden, Marc Schneider auch,
wie alles. Ja, andere. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wertiger, da ist auch ein bisschen Holz dabei.
Aber für Marco Schneider ist es jetzt, das ist eher so im mittleren Preisbereich.
Ja, also, wir haben einen Chardonnay, den wir so für knapp über 30 quasi to go verkaufen. Mhm. Das ist schon der obere. Ganz viele seiner Weine so in der Basis sind so
um den Zehner. Um Zehner.
Der Black Print und so, das kriegst du nicht für einen Zehner.
Ja, nee, beim Roten gibt es sowieso noch teurere
ja, auch. Okay, ja, okay.
Aber so
Weißweine.
Grauburgunder als das, was du.
Aber nee, ich glaube, also ich meine, also ich weiß das, weil mein Rewe Marco Schneider führt.
Ja, und da, der gut sortierte Rewe führt Marco Schneider.
Ja, genau. Oder ist das Edeka? Nee, ich glaube, Rewe ist das.
Vorsicht jetzt.
Ja, Vorsicht. Also, wie schmeckt dir also dieser Wein? Ist das so ein Wein, wo du sagst, wir haben gesagt, es ist ein Kunstwerk? Ist es ein Kunstwerk?
Also, oh Gott, jetzt würde ich sagen, das ist ein sehr gut schmeckender, zum Sommer gut passender, aber weil es so ein bisschen Zitrus hat am Ende, ist es sowas, wo man auch das Gefühl hat, man wird auch noch ein bisschen Durst gelöscht dabei, was ja vielleicht auch beim Wein ein bisschen der Aspekt sein kann. Also Geschmack und so ein bisschen ein frisches Gefühl ist bei dem Wein dabei.
Gibt es denn, also Marco Schneider ist ja so, also eigentlich ein Promi der Weinszene, ne? Der ganz viele Weine macht, die halt, also hat wirklich sehr, sehr viele Fans. Ist das in der Kunst, gibt es da einen Vergleich zu Künstlern, wo du sagst, die waren sehr populär und haben gute Kunst gemacht?
Es muss, glaube ich, eher so ein bisschen, muss man auch
genau, populär ist bei uns fast schon Todesfuß.
Ja, ach.
Ja, also sag mal, im Gegenteil, das ist so ein bisschen natürlich, das ist dieses Avantgarde-Narrativ. Also wenn alle Leute Van Gogh verstanden hätte, wäre die Hälfte von Van Gogh, von dem Mythos schon dahin. Ja. Also Künstler, die junge Künstler, die sofort gut gehen, die werden von Museen schon mal gleich ganz scheel angeguckt. Aber wir reden jetzt natürlich hier bei Wein von etwas, was auch konsumiert werden will.
Ja.
Bei Kunst ist es so, also es gibt natürlich Kunst, die ist visuell auffällig, irgendwie groß, monumental, bunt, leuchtend, laut, lauter solche Sachen. Das ist easy, das gut zu finden. Wir suchen natürlich auch Kunst, die, wo man über etwas nachdenkt, die hängen bleibt. Also das Hängenbleiben tun manchmal Sachen, die eben nicht aufs Erste degustabel sind, sondern eher so ein bisschen einen ratlos zurücklassen. Und ich glaube, ein Wein sollte einen nicht ratlos zurücklassen, deswegen ist die Analogie nicht so ganz.
Aber das verbindet euch beide nämlich, glaube ich. Das verbindet. Du suchst ja nicht den Crowdpleaser. Du suchst ja das Besondere. Du musst ihn auch haben. Du suchst ja das Besondere, was hängen bleibt, wo du sagst, das vergesse ich
nicht. Du brauchst im Museum natürlich auch Crowdpleaser. Also du brauchst im Museum eine gute Mischung aus. Wenn die Leute jetzt von einem Fragezeichen zum nächsten rennen, werden sie so schnell die Kunsthalle nicht mehr aufsuchen. Das heißt also, die Mischung ist schon so, dass man, da sind Sachen dabei, die man einfach gut findet. Bei uns auch noch so, man läuft durchs Haus, man kann rausgucken auf die Alster. Bei uns ist heftige Kunst neben schönen Ausblicken geparkt. Wir haben Videokunst, wir haben stehende Sachen. Also irgendwo endet die Analogie mit dem Wein, weil natürlich einfach man das ein Museumserlebnis ein anderes ist als ein konviviales Zusammensitzen und Wein trinken.
Aber die Analogie ist schon so interessant. Ich glaube, Robert Schneider ist so, in Kunst weiß ich jetzt nicht, aber Robert Schneider ist der, ist egal, ist
ein Journalist. Anderer Podcast.
Nee, ist ein Journalist. ist sowas wie zum Beispiel im Literaturbereich Sebastian Fitzek. Total erfolgreich. Mhm. Das Feuilleton beachtet ihn nicht. Mhm. Und sowas gibt es, also das ist, glaube ich, ne, also das ist jetzt nicht, vielleicht tue ich Marc Schneider ein bisschen Unrecht, weil es gibt schon welche, die sagen, das ist ein guter Winzer und der war auch schon mehrfach in diesem Podcast. Aber es ist nicht so, dass der ist jetzt nicht im Falstaff, ist der jetzt nicht unter den Top 10.
Nee, das ist richtig, aber das stimmt.
Genau.
Und das wird ja wahrscheinlich auch.
Will er auch gar nicht.
Nee, weiß ich nicht, will er schon, glaube ich, schon. Die Winzer wollen es irgendwie dann doch auf. Also so ein Joe Hilliger aus Österreich, der will das eigentlich auch, obwohl er es eigentlich weiß, dass er nicht dafür steht. Und du kannst, ich glaube, die alles können, davon gibt es eben nicht so viele und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Mhm. Aber er hat zum Beispiel wahnsinnig viel den deutschen Wein getan, indem er Rotwein überhaupt in Deutschland für die Deutschen attraktiv gemacht hat. Mhm. Deutschland hat dann deutschen Rotwein, gab es ein paar Pinot Noir Nerds, bis er dann angefangen hat, dieses Black Print und Ursprung, so Begriffe und Weine mit einer Saftigkeit. Da ist auch Dornfelder drin, aber da steht nirgends, weil das natürlich unsexy ist. Weil keiner sagt, jetzt einen schönen Dornfelder für euch, na, zur Feier des Tages, das gibt es nicht, diesen Satz. Und von daher, allein dafür müsste man ein Denkmal bauen. Mhm. Und er ist eben, finde ich, immer besser geworden in den Qualitäten. Mhm. Und immer auch immer auf der Suche nach Identität. Und wenn er diesen Caituri Sauvignon Blanc macht, dann sucht er diesen neuseeländischen Stil. Mhm. Ja, und deswegen nennt er ihn Caituri, was Schneider auf Maori-Sprache heißt. Das ist schon konsequent und zu Ende gedacht. Und er hat sich immer gut vermarktet. Und deswegen ist das ein Produkt bestimmlich, wo wir 3 Nächte drüber nachdenken wollen, was uns der Winzer damit sagen wollte, wie es vielleicht bei einem Kunstwerk so ist. Aber
es werden auf jeden Fall Millionen Leute, werden das
mögen. Ich glaube ja. Und es ist trotzdem ja. ein Preissegment für 14 Euro, das man sich eben auch schon mal leisten kann.
Ja, und bei Edeka zu stehen, ist hier kein Problem. Die sind
für uns nicht. Es kommt natürlich darauf an, aber wenn du bei Edeka Meier auf Sylt, da kannst du von Tiganello über Sassicaia alles kaufen.
Also, das ist ein schlechtes Beispiel. Manche Supermärkte sind mittlerweile, ich weiß nicht, haben die ihren eigenen Chef aus? Ja, Suche, ja, die, ja, klar, ja. Klar.
Aber wie kommt denn Kunst zu euch, wenn sozusagen der Publikumserfolg eher
Manko nicht so wichtig ist.
Ja, eher Manko ist. Also wie können jetzt unbekannte Künstler dann den Weg in die Kunst
finden? Also wir, jetzt reden wir erstmal, ich bin ja nicht zuständig für das Kuratieren, sondern das machen meine Kolleginnen Corinne Liseron und Brigitte Kölle, das sind die beiden Kuratorinnen für die Gegenwartskunst.
Ja.
Und die gehen natürlich wahnsinnig viel durch Ateliers, tue ich auch. Ich gehe auf Rundgänge bei Kunsthochschulen, also hier die HFBK zum Beispiel. Mhm. Da findet man viele junge, neue Talente und es ist natürlich logisch, wenn man in Hamburg ist, dass man auch auf die eigene Kunsthochschule geht. Ich versuche auch ganz stark, die lokale Produktion mit zu stimulieren, indem wir auch Hamburger Künstler ganz stark in den Blick nehmen. Das habe ich früher mal ein bisschen abgelehnt, weil ich gesagt habe, also ein Hamburger Künstler gilt bei uns erst was, wenn er in New York eine Galerie hat. Das nehme ich jetzt mittlerweile nicht mehr so wichtig. Aber also Künstler kennenlernen, sich auch von Künstlern andere empfehlen lassen. Ich gehe nach Berlin, besuche jemanden im Atelier und sage, na, ich bin hier gerade, hast du noch jemanden in der Nähe? Unter allen Umständen kriegt man gesagt, geh den angucken, das ist total, das ist richtig. Und so entsteht dann so ein Bild von, was ist eigentlich gerade am Laufen? Was interessiert die jetzt gerade? Die interessiert halt nicht gerade, was das Publikum interessiert. Deswegen, und dann holen wir es und dann müssen wir versuchen, dem Publikum klarzumachen, das ist wichtig, weil es geschieht gerade und es ist interessant und wir können es vielleicht auch noch nicht so verstehen, aber es wird relevant. Aber viele Themen, die sie verhandeln, erkennt man auch sofort als relevant. Man geht auf Biennalen, man geht in andere Museen. Also es ist wirklich, und man sieht Dinge und dann gibt es so eine, die Leute, die außerhalb des Kunstbetriebs sind, behaupten, das ist so eine mafiöse Vereinigung von Kuratoren, die gemeinsam festlegen, was da ist. Mhm. Weit davon entfernt. Man kennt sich, man spricht über Kunst, man sagt auch zueinander, das ist gut. Und so entsteht so ein Grundton, der sagt, das.
Aber auch wieder eine Parallelität. Ne? Das ist ja sozusagen mit den Leuten, die Weine beurteilen, beim Falstaff oder wo auch immer. Es gibt irgendwie eine
Gruppe. Die fragen auch Winzer wahrscheinlich.
Wenn du malst jetzt hier irgendwas auf den Zettel. Ich gebe dir einen Zettel und du malst was, ne? Und du zeigst es Alexander. Mhm. Wenn Alexander das morgen in der Kunsthalle aufhängt, dann ist das Kunst und du bist ein Künstler. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine unglaubliche Macht ist. Und wenn Michael jetzt hier mit seinen Kollegen vom Pfalz auf allen sagt, dieser Wein hat jetzt hier 100 Punkte, dann ist das auf einmal ein guter Wein. Dann
hat das auf jeden Fall einen Wert.
Ja, ne, genau. Das ist halt
das. Ich darf das aber nicht so oft machen und ich darf mich auch nicht so oft irren. Das heißt also, wenn ich alle Doodles, die ich mitnehme, es muss irgendwann sein, also wir protzen ja auch ein bisschen damit, dass wir jemanden zum ersten Mal gezeigt haben. Also jetzt im Deutschen Pavillon mit beiden Künstlerinnen hatten wir schon die letzten 5 Jahre zu tun. Das heißt, die Kunsthalle ist gar nicht so schlecht im Scouten. Und auch, keine Ahnung, wir hatten jetzt Hu Sun Yen, einen Singapuren-Künstler, der ist jetzt in der Guangzhou Biennale der große Star. Also unsere Trefferquote sollte hoch sein, dann können wir uns auch ein paar so Experimente leisten. Man sichert sich halt schon gegenseitig ab. Wenn Sachen, die wir machen, auf der Biennale auftauchen, dann wissen wir haben schon mal nicht geirrt.
Ist das sozusagen, weil du sagst, dass die Hamburger Kunsthalle ist mittlerweile also international irgendwie eine Nummer? Sind das Dinge, die einem international aufs Tapet bringen, die auf die Karte setzen? Oder gibt es da noch andere?
Also zu uns, die nächste Kuratorin der Documenta kommt in 3 deutsche Kunstmuseen, einer davon ist die Kunsthalle, weil sie natürlich auch wissen will, was ist denn in Deutschland los. Das ist natürlich eine internationale Kunstschau. Ich war jetzt gerade in China, ich war in Toronto. Allein, dass ich dort bin, heißt schon, dass die Kunsthalle, wir werden eingeladen, die gucken sich unser Programm an. Das heißt, unsere Stimme wird auf einmal weit über Deutschland hinaus gehört, was natürlich eine gewisse Macht schon bedeutet.
Und das kommt, weil ihr solche Künstler gefunden habt? Also weil... Oder warum?
Naja, in mehreren dieser Direktorenvereinigungen zählt erstmal, ist die Sammlung gut? Das ist sie bei uns schon seit traditionell. Mhm. Ist das Programm gut? Das hat natürlich viel mit mir und mit den Kuratorinnen zu tun. Und erzählen wir in dem Programm Dinge, die weltweit relevant sind? Das sind so 3 Parameter, die sich angucken. Und in allen 3 sind wir offensichtlich so weit, dass die gesagt haben, wir wollen euch mit dabei haben.
Was ist denn weltweit relevant?
an Kunst direkt oder?
Ja, also wenn du sagst, erzählen wir Dinge, die weltweit relevant sind, was sind das zum Beispiel für Dinge?
Also ganz interessant, der jetzige deutsche Pavillon widmet sich ja sehr der Frage des deutschen Ostens. Mhm. Wir haben jahrelang, also die Kunsthalle hat schon zu Werner Hofmanns Zeiten, also vor 50 Jahren, sich mit DDR-Kunst beschäftigt. Das hat uns immer interessiert, mich auch so ein bisschen, obwohl es die DDR gar nicht mehr gibt. Das auf einmal rückt das, also was sind die Themen gerade? Kolonialismus, also ganz viel globaler Süden, natürlich die Geschlechtergleichheit, aber eben tatsächlich auch marginalisierte Geschichten. Und dazu gehört der deutsche Osten und wenn wir uns mit solcher Kunst beschäftigen, wenn wir auch eine Tradition aufweisen, dann finden das auch Leute in Amerika interessant. Mhm. Und das ist so eins der Dinge, wo man...
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir den Podcast nicht vermischen.
Mit Kunst.
Das ist hier der Wein-Podcast.
damit hast du ja auch nicht angefangen.
Jetzt müsst ihr Wein aus der DDR herankarren.
Ich wollte Michael fragen, wenn du...
Ja, so
Dresden, oder?
Ja, da gibt es ein paar... Matthias Schuh, also gibt es ein paar tolle Weingüter auch und die sind auch schon preislich auch schon sehr gut quasi aufgestellt, und aber die Weine sind auch wirklich gut. Also das ist also
traditionell? Ist das schon lange so oder ist das der Klimawandel?
Nee, das ist schon lange so. Da wächst schon lange Wein. Als ich in Berlin gearbeitet habe, war das sehr nachgefragt, auch viel von amerikanischen Gästen so quasi.
Echo?
Ja.
Die Geschichte des deutschen Ostens, den wir nicht DDR nennen wollen, ist global eine interessante Geschichte, weil es paradigmatisch ist. Es gibt ja viele geteilte Länder und das ist gerade ein Thema, was viele Leute interessiert. Ich werde auch viel darauf angesprochen.
Ja. Michael, wenn du feststellst, du bewertest einen Wein gut, Parallele, und alle anderen Experten finden ihn nicht gut. Was macht das dann?
Das passiert auch bei uns in der Jury, wenn wir zusammensitzen. Es zählt ja jede Stimme gleich viel. Das heißt, wenn alle anderen das nicht so sehen, dann bekommt das Weingut nicht so eine wahnsinnig hohe Bewertung, weil meine allein nicht reicht. Aber ich habe zum Beispiel kein Weingut des Jahres, Newcomer des Jahres, bester Sommelier des Jahres, darf ich auch mitbewerten. Mhm. Auch das ist anonymisiert und da kann ich dann 10 Punkte verteilen. Entweder gebe ich 10 einem oder ich gebe 3 und einen gebe ich ein und so. Und damit kann ich schon gefühlt ein bisschen Einfluss nehmen, wenn ich Menschen kenne oder ihre Arbeit sehr, sehr gut schätze. Das ist jetzt gerade ein Restaurant, in dem ich letztes Jahr zu Besuch war in der Pfalz, hat den 3. Stern bekommen, als einziges in Deutschland neu. Mhm. Ja, im Ketschauer Hof, das Restaurant L.A. Jordan, ich kenne den Sommelier, Stefan Nietzsche, vielleicht auch mal ein guter Gast für uns, dem habe ich dann schon geschrieben und konnte ich jetzt keinen Einfluss darauf nehmen. Aber man kennt sich natürlich, wahrscheinlich ist es bei euch nicht anders, quasi dann irgendwann auch international, weil man irgendwo auf einem Weingut in der Provence ist und dann trifft man ganz viele internationale Menschen und der eine war jetzt in London und der ist jetzt aber in Singapur und dann hast du auf einmal ein Netzwerk und egal wo du bist, kennst du immer irgendwen und kannst dann dort auch bei dem ein Glas Wein trinken. Der hat immer irgendwas, der sagt, was trinken die Leute bei euch, und wahrscheinlich ist es ähnlich, dass du hast das Beispiel Berlin genannt. Mich hätte nur interessiert, in dem Kontext dann stellt dir ein dir bekannter Kontakt jemanden anders vor, das findest du wahnsinnig toll. Könntest du nicht gleich 4 Bilder kaufen, bevor du sagst, wir machen eine Ausstellung und dann alle feiern den, du hast den ausgegraben und du hast schon mal von dem super gehypten Ding schon mal was zu Hause?
Wir haben so eine interne, wie soll man sagen, eine Peer Review. Das heißt, wenn ich was gut finde, kann ich damit zu den Kuratorinnen gehen und sagen, ich habe hier was gesehen, was ich ziemlich gut finde. Also natürlich könnte man als Direktor irgendwas durchdrücken, aber ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir das immer besprechen. Gemeinsam, weil das ist dann, das ist die Schwarmintelligenz, und wenn sich die beiden Kuratorinnen einig sind gegen mein Votum, dann weiß ich, ich liege wahrscheinlich falsch, oder es gibt ein paar Fälle, wo ich tatsächlich sehr heiß argumentiert, aber ich versuche dann eben tatsächlich irgendwie, dass wir das triangulär lösen und nicht irgendwie durch Übergewicht, und dann kommt man doch wieder hin und sagt, vielleicht stellen wir erstmal aus und schauen, bevor wir kaufen. Meistens stellen wir erst auf und kaufen dann. Manchmal ist es so, dass man Sachen, also das passiert auch in der Kunst ganz oft, man bekommt was angeboten, dass man es einfach so bekommt. Und da sind wir halt sehr zurückhaltend, weil wir sagen, ja, es muss sich schon bewährt haben bei uns. Mhm. Es gibt Sachen, wo ich überzeugt bin, aber da kennen die Kolleginnen mittlerweile auch meinen Geschmack. Das ist auch ganz interessant. Und da macht man wie in der Jury auch manchmal Kompromisse und sagt, okay, wenn du mir meins lässt, lasse ich dir deins. Okay. Das sind auch nicht die schlechtesten Sachen, weil so kommen dann manchmal so Wildcards rein.
So machen wir das ja auch mit. Ne? Dass wir sagen, Michael, wenn du mal wieder einen Wein für 300 Euro mitbringst, dann trinken wir auch die andere Plörre. Was hast du jetzt? Ein Rotwein.
Jetzt habe ich einen Rotwein aus Südafrika, der heißt, und das fand ich irgendwie schon auch passend für das Thema heute, The Lost Treasures, die verlorenen Schätze.
Mhm. Klingt wie Indiana Jones.
Ja, genau. und da geht es um Rebsorten, die vor über 60 Jahren gepflanzt wurden, eigentlich um Brandy zu machen. Und das hat man dann vor ein paar Jahren festgestellt. Also das ist Cinsault, Grenache, Carignan, Rebsorten, die man kennt, die wir auch schon hatten in der Vergangenheit, die aber jetzt Südafrika Rot spricht man eher über Syrah und über Pinotage und eher nicht über die drei anderen. Und deswegen haben die dann den Wein so genannt. Ein relativ leichter, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen gekühlt, so wie alle anderen Roten heute, mit 12,5 Alkohol aus Südafrika, der einen Zehner kostet. Wow. Und das wollte ich euch zeigen. Es ist Jahrgang 2024.
Mhm. Weil du es auch gut findest oder weil du sagst, okay, interessant?
Ich fand es interessant vom Wording, ich fand es von den Rebsorten interessant, damit wir uns jetzt ja auch nicht quasi ständig wiederholen. Mhm. Und ich finde erstmal, wenn ich einen Rotwein aus Südafrika mit 12,5 Alkohol finde, bin ich erstmal interessiert. Mhm. Weil das gelingt nicht so viel, das so leicht daherzukommen. Die Farbe ist auch gar nicht so dunkel, wenn man das jetzt, ja, ist relativ jung.
Weil du auch immer auf der Suche bist nach Rotwein mit wenig Alkohol?
Weil das aktuell schon so ein bisschen der Trend ist, dass die Menschen eben sehr bedachter damit umgehen. Und das heißt auch, dass diese ganz, ganz opulenten Weine mit 16,5 Alkohol, die werden auch schon noch getrunken, diese Amarones oder du hast Primitivo oder so. Aber ich glaube, dass der Trend eher hingeht zu ein bisschen leichterem, wo man nach einem Glas jetzt noch völlig
in Herr seiner Sinne ist. Schade, in der Kunst halt eigentlich wäre es schön, wenn man sich vor so ein Bild setzen könnte mit einem Glas Wein in der Hand, aber es ist verboten?
Verboten, also sag mal, in den Galerien mit Alkohol zu hantieren, ist eine schwierige Sache, weil das einfach psychologisch so eine Barriere niederhaut. Das ist nicht verboten. Ich habe auch, also okay. Restauratorinnen sehen das überhaupt nicht gern, das kann ich auch gut verstehen.
Man darf
ein
Glas Wein durch die Ausstellung gehen?
Nein, wir haben manchmal, wir haben schon mal...
Nicht verboten, nein.
Man muss ja nicht etwas verbieten, um es dann trotzdem nicht zu machen. Also wir machen öfter auf der Empore, zu ganz besonderen Anlässen gibt es da Festivitäten. Das ist schon wirklich eine seltene Sache und eine Ehre für diejenigen, die, das ist meistens Leute, die uns lange verbunden sind. Und auch da ist es so, dass wir darum bitten, dass man nicht damit in den Ausstellungssaal geht. Das ist jetzt eine reine Vorsichtsmaßnahme. Selbst wenn du einen Rotwein gegen ein Bild schüttest, das ist ein Ölgemälde. Die meisten Ölgemälde, da perlt das einfach ab. Mhm. Ich hoffe, unsere Restauratoren schauen das jetzt nicht. Also Ölgemälde halten eine ganze Menge Sache aus. Und trotzdem ist es einfach, das ist so eine, wir möchten gerne, dass bestimmte Barrieren einfach psychologisch bleiben, damit man dann gar nicht anfängt. Ich habe schon in Museen, amerikanischen Museen gearbeitet und da war das vollkommen klar. Wir machen das Bankett mit unseren Top 20 Förderern genau im Ausstellungssaal, weil das finden die alle cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wein dann besser schmeckt. Es ist irgendwie für mich davor, ihn zu trinken. Unser Treppenhaus hat viele Bilder.
Das stimmt, das ist ja aber eine gute Frage. Es macht doch schon einen Unterschied, ob du den Wein hier in unserem sehr charmanten Studio trinkst oder ob du ihn an einem besonderen Ort trinkst, oder?
Na klar. Das ist ja, das sagt ja jeder, wenn du in der Toskana sitzt oder im Chianti und über die Berge schaust Richtung Florenz runter und das schmeckt, das kann nicht schlechter schmecken, als wenn du in Kreis-Pinneberg sitzt und die Regionalbahn an dir vorbeifährt am
Hof. Ist die Assoziation zum Kreis-Pinneberg.
Nicht der gleiche Charme, weil Lars und bei dem Kreis-Pinneberg deswegen. Also auf keinen Fall der gleiche Charme. Es hängt auch von der Luftfeuchtigkeit, mit wem trinke ich es, von der Temperatur und die Gläsern. Also es ist mannigfaltig, aber.
Wo ist deine Stadt eigentlich gelandet bei diesem Städte-Ranking? Weißt du das?
Weiß ich nicht, nee.
Das ist ja lustig, dass die Städte aus dem Kreis Pinneberg, ich habe neulich so ein Ranking der 10.200 lebenswertesten Städte in Deutschland und die Städte aus dem Kreis Pinneberg sind sehr weit vorne gelandet. Das berühmte Elmshorn zum Beispiel auf Platz 30, ist also die 30 lebenswerteste Stadt und das war das Institut der Deutschen, 10.200, das Institut der Deutschen Wirtschaft. Hamburg war auf Platz 19.
Preise und Immobilienpreise explodieren.
Alle nach Elmshorn. Wie schmeckt dir dieser Wein, Alexander?
Gut. Das Lustige ist, ich bin tatsächlich mehr so ein warmer Sommerweintrinker, aber ich weiß von meinen portugiesischen Freunden, die kühlen den alle. Das war auch ein Erlebnis, wir trinken jetzt kalten. Irgendwie lernt man zu Hause den Rotwein warm, den Weißwein kalt. War ein echtes Erlebnis, das erste Mal in Portugal zu sitzen und einen kühlen, leichten Rotwein zu trinken. Ich weiß nicht, ob es ein Duo war, der ist wahrscheinlich auch nicht leicht. Und das ist schon ein Geschmackserlebnis, dass ein Rotwein kühl ist und dann tatsächlich hat man das Gefühl, das schmeckt dann irgendwie crisp und nicht mehr weich. Wo die erste Assoziation bei Rotwein ist, sollte weich sein, aber es ist lecker. Also
es hat so eine Frische dadurch. Mhm. Und ich finde, er hat so eine leichte, fast wie so eine leichte Kohlensäure noch. Ganz am Anfang, wenn du das im Mund bekommst, finde ich, die Frische nochmal richtig saftig, wie so ein Most, ne? So eine eingemeischte Geschichte. Ich habe vielleicht so ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tabak dann doch auch irgendwie am Gaumen bleiben. Mhm. Ja, also es ist jetzt nicht so eine klassische Johannisbeere oder auch Paprika oder so. Eher, das sind eher tendenzielle so rohe Rebsorten. So ein Côte d'Iron ist eher zu vergleichen wahrscheinlich damit, als was sonst so in Südafrika wächst. Und ich glaube, es ist schon auch eher Crowd-Pleasing gemacht. Also auch ein Wein, der relativ vielen Leuten.
Würdest du sagen, saftig, aber nicht unbedingt fruchtig?
Ja, genau. Ja.
Okay.
Das würde ich sagen. Ich finde, Okay. Das eine schließt das andere nicht.
Ich finde, der hat am Anfang gerochen wie so ein Crowd-Pleaser, aber der hat schon viel Säure. Das eckt für mich schon so ein bisschen an. Ne? Das sticht ja, so ein bisschen raus.
Dadurch kommt auch diese Frische und diese, also es ist so heiß in Südafrika. Das heißt, Wenn du so wenig Alkohol haben willst, musst du es relativ früh ernten. Ja. Wenn du es relativ früh erntest, kann schon sein, dass du nicht die volle physiologische Reife hast. Und wenn du die nicht hast, dann geht dir so ein bisschen Aroma verloren. Und dann ist es sehr schnell sehr langweilig. Ich war da zwar wenig Alkohol, aber schmeckt noch nichts. Und da hilft man sich ein bisschen mit dem Stilmittel der Säure, um zu sagen, da ist aber dafür die Säure dann auch dabei, die dann ein bisschen den Wein lebendiger macht, weil es sonst langweilig ist. Ja.
Werden wir dazu kommen, angesichts des Klimawandels, dass irgendwann man immer Rotwein vor allen Dingen kühl trinken will, weil es einfach in allen, wir haben es ja in Deutschland auch erlebt, wo du plötzlich 40 Grad hast oder 37 Grad im Juni, wo du denkst, oha.
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich sehe es mal jetzt, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich war ja in Porto, also es gab vor ein paar Jahren noch nicht mal Rosé-Portwein, war nichts dran zu denken. Mittlerweile gibt es weißen Portwein auf Eis mit Tonic, war nicht dran zu denken, dass man sowas mischt. Ja? Weil sie sich natürlich alle auch neu erfinden müssen, um zu sagen, wie können wir dem Zeitgeist, und da sind wir nun alle Teil davon, ist in einer Branche nicht anders, eben trotzdem unser Produkt schmackhaft machen. Mhm. Ja, also wenn du früher gesagt hast, du machst einen Cognac mit Ginger Ale gemischt, hätte alle gesagt, du bist komplett irre. Und heute ist es aber sehr legitim.
Wird sich die Frage der Eiswürfel dadurch auch nochmal neu stellen? Weil wir halten nochmal fest, Alexander, wir haben von Michael gelernt, die Winzer geben sich so viel Mühe mit dem Wein, dass es eine Sünde ist, da Eiswürfel, also letztendlich da Wasser reinzumachen, also eine Weinschorle zu machen. So ein bisschen so, als wenn man dann irgendwie selber noch was an den Bildern rummalt.
Das wurde mir frühzeitig beigebracht. Also die Griechen tun heute kein Wasser mehr in Wein, haben sie aber vor 2000 Jahren sehr wohl getan. Mhm. Da muss der Wein aber heftig anders gewesen sein, weil der wurde ja immer mit Wasser getrunken.
Also es ist natürlich so, dass, sag mal, wenn du mit Sodawasser einen Wein versetzt, dann hast du ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Mhm. Dann willst du ja quasi, dass das auch anders schmeckt. Und die Kohlensäure, die bricht es auf und es wie wenn du in einem Whisky 2 Tropfen Wasser, jetzt schmeckt es anders. Das ist vielleicht noch eher vertretbar als Eiswürfel, weil in Eiswürfel verbesserst du das Produkt, aber du veränderst es nicht maßgeblich, außer dass es dünner wird. Mhm. Ja. Und es wäre so, wie wenn der Winzer mit dem Gartenschlauch das Fass auffüllt, weil es nicht ganz voll ist, und dann würden alle aufschreien und sagen.
Also das wird sich auch nicht ändern jetzt, wenn es, nein. Aber dass man es kühl halten muss, aber
es gibt gibt Rotweine, die warm einfach besser schmecken als kalt. Und ich finde es auch nicht schlimm, um 10 Uhr abends irgendwo im Süden bei langsam kühler werdendem Abend einen nicht kalten Rotwein zu trinken.
Also das ist jetzt auch nicht kalt, ne?
Nö, sondern das ist temperiert,
es geht nicht in Körpertemperatur. Ja, und du denkst, ein Glas kriegst du beim Einschenken, das geht also relativ schnell, warm wird einfacher. Du kannst auch deine Hand nochmal drunter halten, um deine Körperwärme, das Glas zu wärmen und damit den Wein. Aber du kriegst es eben nicht in die andere Richtung wieder runter. Und gerade an heißen Tagen ist es einfach. Und gerade Rotwein, glaube ich, ist wirklich ein Schlüssel davon, auch die Trinktemperatur. Das haben noch zu wenig auf der Pfanne. Es muss man natürlich ausprobieren, funktioniert auch nicht bei allen.
Ja, genau. Aber weil ich hätte jetzt gedacht, Rotwein muss generell auch kalt sein. Du sagst das, ne, andere Rotweine, also es gibt Rotweine, die durchaus warm dir besser schmecken. Mhm. Was sagst du dazu?
Ja, also wir haben natürlich auch Gäste, die sagen, der ist mir jetzt zu kalt. Ja. Oder den servieren sie jetzt aber schon noch gleich wärmer. Ne? Oder da weiß man, sagt, aber der ist also viel zu warm. Ja.
Da musste der Sommelier mit Autorität kommen und sagen, aber das ist der Gazpacho unter den Weinen.
Aber der ist, glaube ich, Autorität. Bei euch gibt es keine Eiswürfel in den Wein, oder?
Ja, das gibt es schon. Also,
aber du machst
die
es
Nachfrage, dann sage ich natürlich, bitte, ich werde sofort eine Kollegin darum bitten oder einen Kollegen. Das mache ich dann schon und lächle dabei. Und ich hatte ein Kollege zu mir hat gesagt, Chef, das Mitglied da hinten, die haben Eiswürfel in den Wein getan. Was? Und als die Rechnung kam, und dann habe ich dann einen Zettel dazu geschrieben, habe ich da etwa Eiswürfel im Wein gesehen. Liebe Grüße, ihr Herr Gute. Und dann kam zurück, gar nicht, mit so einer Pinocchio-Nase, fand ich sehr lustig. Und drunter ganz klein, kommt nie wieder vor.
Ja. Aber lustig.
Also ich habe meine Eltern haben mich ja so, dass ich irgendwie, sagen wir mal, salonfähig werde, erzogen. Wobei meine Mutter ist gebürtig Working Class und die hat das immer mit dem, also die Etikette verlangt dieses, die sage ich dir jetzt. Aber fuck die Etikette. Und das Interessante ist natürlich zu wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört, ist eine gute Sache. Und gleichzeitig drüber wegzuspringen. Ich war neulich in der Elbphilharmonie und da war ein Publikum, was offensichtlich mit den Usancen nicht vertraut ist. Und die klatschten frenetisch zwischen den Sätzen, was der spießige Konzertbesucher total shit findet. Meine erste Reaktion war, ach, tut's nicht. Meine zweite war, ey, ihr seid aber alle glücklich. Man konnte sehen, dass Martha Argerich nicht besonders vergnügt war. Die tuschelte mit ihren Leuten, fragte sich, was jetzt los ist. Und es war eindeutig, sie fand das mit den Zwischensätzen klatschen doof. Und das ist so ein bisschen so, was sind die Usancen? Also was gehört sich und aus welchen Gründen? Manche dieser Usancen haben ja einen guten Grund. Ja. Und das muss man halt versuchen abzuwägen und Leuten beizubringen.
Aber klar ist natürlich, wenn ich es beherrsche, dann kann ich es bewusst brechen. Dann ist es natürlich ein Stilmittel. Und vor allem, wenn ich es ankündige, ist es umso schöner, weil dann ist quasi alles erlaubt. Laut Knigge auch, wenn ich es vorher eben ankündige.
Würde es was bringen, wenn man ins Leere, wenn man sagt, nur nimmt ein leeres Glas. Mach da erstmal jetzt 5 Minuten Eiswürfel rein und mach die Eiswürfel dann weg
das
und dann
machen, den Wein. Das okay. machen wir auch.
Das wird die auch
das machen. Genau. Wir auch, um das Glas zu
kühlen. Oder kalte Gläser.
Und ja, also wenn du sie in den Froster packst, dann ist das eine Riesensauerei, weil das natürlich alles schmilzt außen auf das Glas und dann überall ist alles nass und angesaut und das Holz weicht sich auf und so weiter. Also von daher.
Das ist ja auch Psychologie. Ich meine, so viel Temperaturunterschied kann man dadurch nicht herbeiführen. Also entweder das Ding ist, die Flasche ist gekühlt oder sie ist nicht gekühlt. Genau. Also das
warmer Wein ist ja nun wirklich das Schlechteste. Man kann natürlich auch Eiswürfel reinmachen für 2-3 Minuten, um es zu frappieren und es dann abzuseilen. Ne? Dann ist der Wein kühl, aber der Eiswürfel ist nicht komplett geschmolzen, sondern nur so weit, dass der Wein in der richtigen Temperatur ist. Viele tun, glaube ich, aber auch Eiswürfel rein, und das stelle ich jetzt einfach mal, damit sie nicht so viel trinken.
Ja.
Ja, ach so. Also um sich selber zu schützen, die es vielleicht nicht so perfekt kontrollieren können.
Wow. Wieso klatscht man nicht zwischen den Sätzen?
Naja, also diese Konventionen kommen aus der Zeit, wo man einfach, da gab es bestimmte Formen, eine Symphonie hat üblicherweise ab dem frühen 1900 4 Sätze, und damit die Konzentration erhalten bleibt, der schnelle Satz hört auf, dann kommt der langsame oder der Tanzsatz und die Musiker atmen kurz ein. Die rülpsen ja auch nicht rum, sondern die atmen kurz ein und dann geht's weiter. Okay. Und natürlich endet der erste Satz meistens so, dass man das Gefühl hat, da möchte man jetzt sofort dabei sein. Und in Italien, in der Oper, klatscht man auch nach der Arie. Aber die Konvention ist, in einer Symphonie oder einem Klavierkonzert lässt man den Musikern ihre Konzentration und klatscht am Ende des Stückes. Dazu muss man natürlich wissen, wann das Ende des Stückes erreicht ist. Und das ist eben, dadurch beweist du deine Kultiviertheit oder deine... Und das aber wiederum, denke ich, ist blöd, weil dann fühlen sich manche Leute nicht eingeladen, weil sie denken, ich muss mich jetzt irgendwie benehmen, wie ich nicht kann.
Das ist das Gleiche, was du immer sagst in der Kunsthalle, dass es halt nicht darum geht, dass man jetzt jedes Bild erklären kann und weiß, aus welcher Epoche das ist, sondern was dieses Bild für einen bedeutet. Und wenn man das Bild dann in seinen Worten beschreibt, ist so ähnlich wie bei Wein. Und man schließt ja sonst ganz viele Leute aus. Zum Beispiel Axel und mich hätte man aus der Weinwelt, aus der Kunstwelt, aus der Konzertwelt ausgeschlossen. Lass sie doch klatschen.
Also absolut. Und trotzdem ist es so, ist doch schön, wenn die es alle wüssten, weil dann kann man sich, also es ist für mich auch wieder, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich total dafür, dass alle Kunst gut finden sollen, und deswegen sollte man solche komischen Usancen einfach zum Teufel jagen. Und trotzdem finde ich, Zeichen eines kultivierten Gemeinwesens ist, dass man bestimmte Regeln zumindest kennt, damit man sie brechen kann. Und wenn man einfach sieht, okay, mit klassischer Musik scheinen offensichtlich, weiß nicht, 75% aller Konzertgänger nicht mehr vertraut, dann denkt man, okay, dann ist diese Art von Kultur jetzt am Ende, vielleicht aus einem guten Grund. Oder sie verändert sich.
Aber wenn man diese Regeln dann kennt, und dann führt das ja dazu, dass man sich darüber ärgert, wenn andere das nicht beherzigen. Also man würde ja viel friedlicher leben,
das stimmt,
wenn sie gar nicht kennen.
Ich versuche mich auch nicht zu ärgern, und ich denke, es ist zumindest, dann hat das Publikum gesagt, wir finden dich großartig. Ja. Noch toller, also ich behaupte mal, in Wien, das ist diese andere Kulturstadt Deutschlands, da wissen die das alle. Und da sitzen die im Konzertverein und dann ist die geballte Atmosphäre auch so, wir sind mit euch. Wir sind so wichtig wie die Musiker. Hier sind es halt nur Zuschauer, die kommen rein, die haben Platz in der Elbphilharmonie, fantastisch, wir haben Ticket in der Elbphilharmonie, gute Musik, verstehe ich doch nicht, aber hey, und es ist zu Ende, let's loslegen. Und das ist halt so, dann denken wir, okay, ja.
Man will ja noch nicht der Letzte sein, der klatscht vielleicht auch, weil du sagst, willst auch das Klatschen nicht?
Vielleicht sollte man auch nicht der Erste sein, das ist halt auch immer, ich komme schlimmst nobistisch vor, ich kann nur sagen, ich bin zweite Generation Wissen, also ich habe es gelernt von jemandem aus einer Familie, die es nicht gelernt hat, also man kann das lernen. Und da frage ich mich, wo ist die richtige Balance.
Aber es ist so ähnlich wie beim Wein. Weißt du, wenn Italiener jetzt prahlen mit unserem Wissen, wenn wir sitzen zusammen und der eine hat Weißwein, der andere hat Bier und ich habe, keine Ahnung,
Riesling.
Riesling. Ja, nee, und der andere hat Rotwein, ich habe Riesling. So. Und dann wollen alle anstoßen und dann denke ich so, jetzt muss ich eigentlich ja sagen, Leute, macht man nicht.
Ja, das machst du ja auch nicht.
Aber dann sagt man es doch einfach. Nicht.
Ja, man sagt, ihr wisst schon, aber wenn man sagt, ja. Ihr wisst schon, dass man das ja, nicht macht.
Nein, nein, aber das kann man auch, das kann ganz das kurz, ist, bevor ihr jetzt vorhabt, euch anzustoßen, lasst euch ganz kurz sagen, das geht so und so. So habe ich es von meiner Mutter gelernt.
Man macht es, aber das ist auch, man macht es eigentlich nicht.
Also, in meinen Runden, da könnte ich, sofort einpacken, nach Hause gehen, wenn ich sowas
erzähle. Ja, aber ich mach's auch nicht. Ich sag's dann auch nicht. Das ist ja.
Aber stößt du dann auch nicht mit an?
Ah, nein, aber es ist auch kein...
dann sitzt man so da.
Knigge will ja vor allem deinen Mitmenschen in einem guten Licht dastehen lassen. Und ja, das wäre genau das ganz, ganz Falsche,
genau,
wo sie dann maßregelst. Und deswegen mache ich dann genauso
mit. Aber dann wissen die es ja nicht dadurch. Ja. Aber die wissen es dann ja.
Da kann ich im Laufe des Abends das mal aufklären. Oder dann, das
eben, es gibt ja sehr nette Art und Weise. Ich erinnere mich, ich habe jetzt irgendwo neulich eine Intervention eines Dirigenten mitbekommen, der, als das Publikum anfing zu klatschen, sich umdrehte und dann machte so eine Zeichen, drei Sätze, und alle haben es kapiert. Das war fantastisch. Es ging irgendwie in YouTube rum und ich fand das großartig. Der hat sein Publikum mal kurz trainiert. Why not? Auf eine sehr super nette Art und Weise. Nicht irgendwie so, hey, ihr wisst nicht Bescheid, sondern stopp, wir müssen hier arbeiten. Wir möchten uns gern konzentrieren. Ihr konzentriert euch mit und am Ende klatscht ihr alle. War toll.
Aber ich finde auch, wenn man in ein Museum geht, ist es schon toll, wenn man da eine Führung mitmacht, weil man so viel mehr erfährt einfach von den Kunstwerken, von den Bildern.
Absolut.
Es ist ein anderes Erlebnis.
Und ich würde dir komplett widersprechen, ja, tatsächlich, glaube ich.
Also weil du jetzt ermächtigt worden bist.
Nein, nein, aber ich glaube so, in dem Moment dann, man nimmt es dann wieder auf der Sachebene. Also du nimmst das auf der Sache, du sammelst ganz viel Informationen und ich habe jetzt gelernt, das hat mit sachlicher Sache, es geht um dich, um was das Kunstwerk für dich bedeutet.
Eine gewisse Erfahrung.
Gar ja, nicht.
Eine Einführung. Also man kann, ich war neulich, jetzt kommen wir zum Wein zurück, ich war neulich in einem Restaurant und dann kam tatsächlich der Sommelier und hat kurz immer vom Wein erzählt. Fand ich, also das ist halt natürlich fantastisch. Der hat uns Geschichten vom Wein erzählt, nicht was wir schmecken sollen, sondern gesagt, der Wein kommt von da und da und der hat jetzt auch nicht gesagt, was wir schmecken werden, das fand ich noch extra nett, sondern einfach nur gesagt, der kommt da und da und der Winzer hat dies und jenes vor und das war eine kurze Geschichte vom Wein. Und das ist so eine Analogie, wenn man einem Museumsbesucher oder einer Museumsbesucherin sagt, pass auf, was ihr vor euch habt, ist eine interessante Entdeckungstour in die Welt der Bilder, ich würde nicht mal sagen die Weltkunstgeschichte. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach sagt, geh durch. Ich überlege immer noch, ich würde so einen Leitfaden vielleicht schreiben, so fünf Dinge. Schau dir nicht alles an, versuche nur Bilder zu finden, auf die du Lust hast. Lies nicht zu viel, schau und denk. Und wahrscheinlich reicht das schon. Wenn man dann einen schönen Besuch hatte und man möchte mehr wissen, kein Problem. Dazu ist Wikipedia oder unsere Website da.
Aber lustig, also wir sind ein paar Wochen in Paris. Ja, und wir haben jetzt den Louvre gebucht.
Habt ihr gebucht?
Ja, wo die Kinder dann gesagt haben, die haben das schon auf TikTok gesehen und so weiter, da sind zu viele Menschen, du siehst die Mona Lisa gar nicht, sowieso ein kleines Bild und alle nur das. Und dann haben die trotzdem gesagt, und ich war noch nie im Louvre, und ich hab gesagt, dann haben meine Frau und ich gesagt, so, trotzdem wirst du da einmal gewesen sein.
Es ist super eindrucksvoll, auch wegen der vielen Menschen. Ja. Spart euch einfach die Mona Lisa. Wenn ihr einen guten Da Vinci sehen wollt, einen Raum weiter, die heilige Anna selbst tritt, fast das bessere Bild, kein Mensch davor. Und wenn bei Mona Lisa, dreht euch um, da ist nämlich das Gastmahl der Veronese, ein riesiges, ein opulentes Bild, das lustig ist. All die Menschen mit dem Rücken zu dem wirklich aufregenden Bild, die Mona Lisa ist schon auch super. Aber die ist einfach nur noch Insta-Star. Ich glaube, das Erlebnis ist minimal. Aber wenn ihr in dem Mona Lisa-Raum seid, dreht euch einfach um, ihr werdet so viel mehr Vergnügen haben. Da ist eine riesige Tafel mit einem, also es ist so ein tolles, tolles Bild. Und wenn Da Vinci, einfach einen Raum weiter, da sind ein ganzer Raum voller Da Vincis, der in der Regel normal belegt
ist. Axel, wenn du jetzt noch in der ersten Ferienwoche nach Paris kommen könntest, dann könnten wir da eine Folge aufzeichnen, weil wir sind zeitgleich da.
Ja, wenn ich das im Rahmen meiner Arbeitszeit machen
Nein.
dürfte.
Ich könnte den Kollegen... Ups. Oha. Ich könnte den Kollegen im Louvre fragen, ob dann doch vielleicht ein Wein getrunken werden kann in irgendeinem Saal.
So, was haben wir jetzt,
Michael? Ja, dann komme ich auch.
Kommst du auch? Der Dritte.
Der Dritte ist tatsächlich für mich sehr künstlerisches Etikett.
In der Tat.
Das wollte ich euch.
Und musikalisch.
Genau. Das weißt du, du kennst dich natürlich sofort aus. Scheherazade.
Es gibt auch eine Sängerin, die so heißt. Scheherazade.
Vielleicht auch. Es gibt ein Musikstück, das so heißt.
Genau.
Und dann gibt es noch, der Ort ist auch noch literarisch.
Die Engel aus Tausend und einer Nacht. Vom Weingut Donna Fugata aus Sizilien, ein Nero d'Avola. Lieber Alexander, das war in deiner
Fantastisch.
Hitte. Nero d'Avola hättest du gerne. Und dann noch mit so einer schicken
Ausstattung. Warum?
Was heißt, den trinke ich gerne. Also ja, tatsächlich Nero d'Avola, Primitivo, das sind so Weine, die ich alle durchwegs gut finde. Ist ja noch lustig, ist auch noch literarisch, Donna Fugata, das ist der Ort, an dem der Gattopardo spielt. Ein tolles Buch. Also dieser Wein ist voller Geschichten.
Aber der ist halt noch schmeckt, dann aber alles.
Jetzt, genau, jetzt
interessant, dass du denselben, ungefähr also einen ähnlichen Geschmack hast wie Wolfgang Kubicki.
Muss das jetzt zu denken? Boah, das muss ich mir jetzt echt zu denken geben, oder?
Das ist nicht
ohne ihn zu kennen.
Lieber Kerl. Aber allerdings hat der noch, aber Primitivo dann auch wirklich mit 15-16% Alkohol, ist nicht schlimm.
Man muss ja nicht 17 Gläser trinken.
Das stimmt. Naja, jetzt hätte ich fast bloß gesagt, aber das habe ich nicht gesagt. Fast gesagt, Wolfgang Kubicki schon. Nein. Gemein. Also Nero d'Avola, die Hauptrebsorte in Sizilien, und Sizilien war ein sehr, sehr großes Weinbaugebiet auch. Und Donna Fugata hat mir in der Vergangenheit auch schon häufiger. Mir gefällt der Wein wahnsinnig gut. Das ist ein 24er Jahrgang. Er hat, finde ich, und wir versuchen das immer zu beschreiben, Alexander, weil viele das freut, um sie mitzunehmen. Was kannst du sensorisch? Ist immer wahnsinnig subjektiv. Mhm. Einer meiner ersten Gedanken wäre jetzt hier Schokolade. Ich habe richtig so bitter Schokolade im Mund auch. Und ich finde, der Wein ist sehr, sehr elegant. Er hat was sehr Weiches, Sanftes, Samtiges.
Obwohl er kühl ist, hat er dieses Weiche auch, oder?
Mhm. Ja. Mhm.
13,5 Alkohol, das ist super gelungen. Das finde ich, ist echt genau perfekt, genau richtig so. Er hat diese Frische und das Weingut selber schreibt hier drauf, sie raten bei 15 bis 16 Grad, wir sind jetzt bestimmt ein bisschen kühler. Sie sagen, es passt doch gut zu Pizza.
Mhm. Ja, das steht auf der Flasche.
Das steht auf der Flasche, ja. Wobei auf Italienisch klingt es natürlich viel besser.
Die Angaben, was man alles dazu essen kann, finde ich.
Pasta, Pesche, al Griglia e Pizza.
Aber weißt du was, ich finde tatsächlich oft die Mischung, ich esse jetzt auch nicht so gern Pizza, aber ein guter Rotwein zu einer Pizza wertet die Pizza extrem auf, finde ich. Mhm. Oder Max, du isst wahrscheinlich gar keine Pizza.
Gut, ne? Ich esse schon auch Pizza, aber ich weiß nicht, ob der so gut sein muss. Der muss genau dazu passen. Das heißt, der darf nicht zu viel Säure haben, weil die Tomate, weil das in der Regel die Basis ist, sehr viel Säure schon mitbringt und das beißt sich dann und dann wird es sehr, sehr anstrengend. Der muss eine gute Säure haben, weil meistens relativ viel Käse auf der Pizza auch ist und dann muss er dagegen ankämpfen, auch für das.
Also nicht zu viel Säure, aber eine gute Säure?
Eine gute Säure, ja.
Also er
muss eine gewisse Säure haben.
Okay,
also. Um auch dir quasi das genusstechnisch, ist es angenehmer für dich, wenn der Wein eine Säure hat.
Also er muss sozusagen mehr Säure als diese Tomate haben, oder? Also ich habe es nicht verstanden. Also
ja.
Für die Tomate braucht er wenig Säure, aber genau. Für den Käse braucht er viel Säure.
Genau,
eben.
Ja, das ist ein ganz schmaler Grat. Okay.
Der Käse killt ja gelegentlich die Tomate, wobei nicht in Italien. Also
die Säure brauchst du eher für dein Wohlbefinden als für den Geschmack.
Mhm.
Die wenig Säure brauchst du eher für den Geschmack, weil die Tomate ist so. Und das wäre jetzt so ein Wein, wo ich das Gefühl habe, ich habe am Ende wie so einen Sauerkirschkompott, ja, auch noch da. Aber ich habe nicht das Gefühl, auch wenn ich es runterschlucke, dass die Säure mir da quasi jetzt sehr intensiv mich schon jetzt beschäftigt.
Mhm. Wenn das jetzt noch günstig ist, muss ich sagen, ist das so ein Wein, den ich unbegrenzt empfehlen würde.
Ja, aber
was kostet der?
13 Euro.
Oh, wow, ja, mega.
Aber mich wundert, dass du ihn so gut beschreibst, so, weil im Grunde genommen wäre das ja so ein Crowdpleaser, der vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, oder?
Mhm. Unter keinen Umständen. Also für mich heute lustig. Es ist
du darfst auch was mitnehmen nachher. Du könntest dann die anderen diese Flasche mitnehmen.
Aber sag mal, was macht
lustigerweise, das ist der erste Wein, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, es wird ja selten beschrieben, dass Traube geschmeckt wird. Aber ich finde, dass ich Weine mag, wo man die weiß, welche Frucht. Himbeere ist es ja selten. Und bei dem ist halt auch, da ist noch der Geschmack bleibt lang erhalten. Das ist sowas, was ich auch mag. Also so ein, weiß ich, heißt das flach oder tief irgendwie. Also man hat hier wirklich das Gefühl von etwas, was so profondo ist. Ist es typisch für italienische Weine oder typisch für den Wein? Also jedenfalls.
Also mir werden diese Nero d'Avola aus Sizilien sehr häufig auch schon sehr alkoholisch und sehr breit und ein bisschen scharf und das habe ich da jetzt nicht für den Kurs. Und ich finde ihn auch nicht langweilig. Mhm. Also ich finde ihn nicht kompliziert, nicht wahnsinnig komplex, aber das
ist ja kein Nachteil.
Muss auch jeder sein. Ja.
Nee, genau, muss überhaupt nicht sein. Also ich mag den auch total. Ne?
Ja. Also, und ich finde die Ausstattung, ich finde es einfach, es ist echt richtig schick. Ja, und
das Label ist auch sehr schön, vor allem natürlich diese Verbindung aus Sherazad, ein bisschen kontraintuitiv und Gibt es nicht ein, ach nee, das ist, was für Weine kommen aus dem Mittleren Osten, wäre dann die Frage. Oder wie kommen die zu der Assoziation mit der Sheherazade?
Also die beschäftigen sich sehr viel ja mit Kunst auch, das Weingut. Die haben auch, die machen eine eigene Serie, hatten wir auch schon mal mit Dolce & Gabbana zum Beispiel,
stimmt,
die diese Etiketten entworfen haben für die, die auch da involviert sind sogar bei diesen Weinen. Also das ist für die schon wichtig. Das ist ein sehr großes Weingut auch in Sizilien, also mit unterschiedlichsten Weinen, bestimmt 30 verschiedene Weine in unterschiedlichen Qualitäten auch. Und mir geht es am Ende schon auch darum, was kriege ich fürs Geld. Logischerweise.
Das ist ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Wow.
Für 13 Euro ist das auch.
Jetzt noch besser. Hast du wieder die Weine, trinken wir sie wieder so, dass du sagst, du trinkst sie nach Qualität?
Ja, nein, in dem Fall
ein bisschen noch Alkohol. Aber ich habe noch eine Zwischenfrage.
Ja.
Wird es irgendwann, oder gab es das vielleicht schon, eine KI-Ausstellung in der Kunsthalle geben?
Wir haben eine Ausstellung mit, also wir hatten vor 1,5 Jahren ein Kunstwerk, eines dänischen Künstlers, dessen Namen jetzt leider gerade ob des Weingenusses schon entfallen ist.
Ja.
Der hat das war KI insofern, als der einem Algorithmus gefolgt ist, der ist ins Death Valley gefahren und hat dort wahnsinnig viel Footage aufgenommen. Das Death Valley, das ist dieser Ort hinter Los Angeles, oben in den Bergen, der zu den trockensten der Welt gehört. Da gibt es aber ein Phänomen, dass über die Wolken kurzfristig Seen entstehen, die dann wieder verschwinden. Und das hat er fotografiert und hat daraus einen sich permanent erneuernden Film gemacht.
Die haben wir darüber gesprochen sogar auch.
Genau, die KI oder der Algorithmus steuert das Bildmaterial immer neu. Das heißt also, es war, man kam, immer wenn man reinkam, der lief ein halbes Jahr, der Film, war immer ein anderes Bild. Also permanent erneuert. Das war eben so ein KI-Anteil, der hat immer, also die hat die Bilder nicht künstlich erstellt, sondern die KI, also ich weiß nicht, KI und Algorithmus. Die KI hat permanent reingefeedet aus dem Found Footage und so lief eben für ein halbes Jahr ein kontinuierlicher Film ab.
Aber es war dann eigentlich ein Zufallsgenerator, oder?
Also, naja, der hat schon, also der hat ja auch zum Beispiel, was jetzt für, wo die Kamera langläuft, welche dieser Untergrund sehen er gerade, ob er nach oben geht oder nach unten geht. Ja. Das wurde eben gesteuert von, ja, wo ist die Abgrenzung zwischen, was steuert den Algorithmus? Eine KI? Also da saß nirgends jemand, der gesagt hat, das geht jetzt so, sondern das hat sich permanent selbst erneuert.
Ja, also
es kommt in die Nähe von KI, würde ich sagen.
Aber braucht Kunst ein Künstler?
Braucht Kunst ein Künstler?
Ja,
also vorhin hat Lars mein Mantra, Kunst ist, was im Museum ist. Das ist Mantra 1.
Ja.
Das ist dann die Macht, die ich habe, wenn ich aussuche, wobei, oder die Kuratoren. Marcel Duchamp hat den eigentlich wichtigeren Spruch getan, Kunst ist, was Künstler machen. Und hat dann bekanntermaßen ein Urinal in eine Ausstellung getragen. Und dieses Urinal wurde rausgevotet und hat gesagt, Moment mal, Jurybestimmung war, es wird alles ausgestellt, was ein Künstler reinbringt, wenn er $5 bezahlt. Ich habe die $5 bezahlt, ich bin Künstler, mein Urinal bleibt hier. Das Urinal wurde dann fotografiert von Alfred Stieglitz und wurde urberühmt, weil es eben rausflog und er dann gesagt hat, wo ist euer Problem? Das Urinal war auch nicht an die Wand angebracht wie ein normales Urinal, sondern lag auf einem Piedestal und er hat es Fountain genannt, also Springbrunnen, hat es auch noch signiert mit Air Mud, was eine Anspielung ist auf den Hardware-Laden, wo er es her hat. Also er hat mit dem was gemacht und hat dann im Brustton, der wie soll man sagen, vollkommen überrascht gesagt, wie kommt er dazu, das rauszujurieren? Ich als Künstler habe es ausgesucht. Das ist der wesentliche Akt meiner künstlerischen Tätigkeit. Und das ist 1906 gewesen und hat, oder 1913, muss kurz überlegen, war 1913, 14, 15, 16. Und es hat die gesamte Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt, weil seitdem ist klar, ein Künstler entscheidet, was ein Kunstwerk ist.
Und wenn es keinen Künstler mehr gibt, sondern eine KI, ist das, also kann eine KI an die Stelle des Künstlers treten?
Ich würde der KI dann das überlassen, dem KI-Publikum. Also dann kann die KI sich ja selbst in ihrer Parallelwelt beschäftigen. Ich glaube, Menschen möchten gerne Dinge, die von Menschen gemacht sind. Da bin ich relativ überzeugt.
Einerseits ja.
Aber andere, auch man so unterscheiden kann.
Oder? Einerseits ja.
Die Kinder können das super. Die gucken sich Bilder an und sagen KI. Die sind 12 und 14, die können das schon. Und ich bin mir sicher, das können bald alle. Du weißt, ich traue meinen Kindern zu viel zu?
Ich glaube, das kann bald keiner mehr.
Das glaube ich auch.
Also, oder, das ist jetzt natürlich eine steile
These. Dann ein Wasserzeichen.
Aber wir hatten also einen KI-Vortrag und da waren auch Bilder und das Publikum sollte erraten, KI oder echt. Echt gemachtes Foto oder KI. Und das waren Fotos, so ganz, also wie auf jeder Handykamera auch sein könnte. Und das war komplett KI. Also es war jetzt nicht so eine Hochauflösung mit den Filtern, das war KI, sondern es war wirklich komplett bunt gemischt und ich konnte es nicht. Und alle, die da in dem Raum saßen, konnten es auch nicht. Man hat geraten, hatte eine 50-50-Chance immerhin, aber.
Aber du musst halt trotzdem aufpassen. Wir hatten das jetzt gerade neulich peinlich genug. Da hatte ein Grafiker sich überlegt, ich brauche mal schnell für eine Hintergrund, brauche ich mal ein KI-generiertes Foto von der Europapassage. Ja, und hat die KI leider ein bisschen halluziniert und hat eine Mischung aus Europapassage und Westfield gemacht, sodass die Europapassage plötzlich direkt am Wasser lag. Keiner hat drauf geguckt. Und so, da passieren halt auch Dinge. Also
Aber das ist doch der Moment, wo man sofort erkennt, das ist nicht so, wie es ist. Ja, und das ist dann. Es
ist trotzdem veröffentlicht worden bei uns.
Die nächste Frage, und was passierte dann?
Dann gab es Ärger.
Okay.
Aber nur für den Chefredakteur.
Das ist schon, ja, also auf jeden Fall ist dann schon, da gab es nicht für den Chefredakteur, aber dann musst du halt irgendwie aufpassen. Und was ich interessant finde, so eine Entwicklung ist, dass ganz viele, gerade in unserem Gewerbe, Journalisten, oh geil, die KI kann mir alles abnehmen, auch den Text schreiben. Wo du denkst, okay, Achtung, wenn die KI dir abnimmt, den Text zu schreiben, warum sollte dann irgendjemand dich dafür bezahlen, dass du die
KI... Naja, weil du derjenige bist, der gesagt hat, KI mache mir. Also das ist ja ähnlich wie bei einem Konzeptkunstwerk.
Also meinst du, weil nur die Idee zählt?
Genau.
Okay.
Also würde ich jetzt als Kunsthistoriker knallhart, okay, die Konzeptkunst sagt, niemand muss das handwerklich angefertigt haben. Sir Lewitt reicht nur noch Anweisungen, wie die Wände zu gestalten sind. Der ist schon längst tot. Kunstwerke von Sir Lewitt werden an die Wand gemalt von Leuten, die die Gebrauchsanleitung
durchlesen. Okay, das ist natürlich recht. Das ist natürlich sensationell, wenn es jetzt nur noch darum geht, man hat eine coole Idee, so wie damals wir mit dem Weinpodcast, und sagt, okay, mach mir einen Weinpodcast, dann muss man mit euch nicht mehr zusammensitzen.
Aber das stimmt, das wäre toll.
Nee, die Frage ist, wo entsteht...
Das war ein Trick von mir, Axel, das war ein Trick von mir.
Die Frage steht, wo kriegst du deine neuen Ideen her? Weil du musst ja dein Hirn auch feeden.
Und das
machst du
das
im Kombi mit der KI?
Da muss man aufpassen. Ich finde, da muss man total aufpassen, dass man jetzt dazu neigt, so sagt, denke ich jetzt kurz selber drüber nach oder frage ich gleich die KI? Und ich glaube, je öfter du das machst, irgendwann machst du es nicht mehr und irgendwann fällt dir vielleicht auch gar nichts mehr ein.
Ich glaube, also ich habe jetzt nicht schlimm viel Sorge vor der KI-Geschichte, weil erstens, der Mensch ist ein ziemlich zähes Wesen. Ich glaube nicht, dass wir uns selber außer Betrieb setzen werden. Irgendwann werden wir beschließen, so wollen wir es nicht. Das Interessante ist, was macht man mit der KI? Und vielleicht haben meine Söhne nicht immer recht, aber ich bin ganz interessiert. Sie interessieren sich dafür und sie schauen sich Sachen sehr genau an. Das reicht für mich für den Anfang erstmal. Vielleicht haben sie auch manchmal nicht recht. Die einfachen Dinge erkennt man sofort. Ich würde jetzt mal behaupten, die KI wird nichts Innovatives können, weil dazu müsste man ihr sagen, dass sie innovativ sein soll. Die KI amalgamiert, kopiert, kollagiert, sampled, das kann sie alles ziemlich super, weil sie bedient sich aus lauter vorhandenem Material. Die wirklich geniale Idee, jetzt sind wir bei unserem Lieblingsthema der Genies. Mhm. Genies sind Leute, die out of the box denken können und vielleicht sogar gegen alle Konventionen. Und vielleicht werden sie zu ihren Lebzeiten schon erkannt, dass das klug ist, vielleicht auch viel später, aber die ändern, der Weltgeschichtenlauf wird nur geändert von Leuten, die ihn auch wirklich ändern wollen. Und ob das die KI bekommt, weiß ich nicht. Dazu müsste man sehr prompt nur sagen, bitte ändere mal.
Wenn man die KI fragt, liebe KI, also irgendeine, ich möchte meine Schwiegermutter umbringen, wieso mache ich das am besten? Antwortet die dann oder sagt die, das darf man nicht?
Ich glaube, das darf man nicht und
die
sind doch haben so ein ethisches Ding.
Du hast eine selbst gehostete KI, die würde vielleicht antworten.
Okay. Da gibt es doch per Anhalter durch die Galaxie. Wir kommen immer nicht zu dem Wein.
Doch, wir trinken jetzt den Wein. Wir müssen die Galaxie, ist super.
Wir müssen den können wir nach dem Wein drüber sprechen?
Wir müssen den Wein noch trinken, weil uns verrinnt die Zeit.
Ja, vielleicht Zeit ganz kurz zu der Anhalter. Das Schöne ist ja, irgendwie wird da sowas passieren, wie bei ihr auch passiert, dass sich der Computer selbst auffällt. Du kannst irgendwie der KI sagen, KI, bitte lösch dich selber aus. Und was passiert dann eigentlich genau? Also jetzt mal wirklich ganz simpel gesprochen. Ich glaube, man kann tatsächlich... Diese Macht ist brechbar, wenn es denn überhaupt eine Macht ist. So, das war jetzt weltbedeutend für...
Ja, Michael, letzte Flasche.
Die letzte Flasche kommt aus Apulien, auch aus Italien, quasi vom Stiefelabsatz Italiens. Lecce ist da ganz im Süden. Das Weingut aus Bocca di Lupo gehört zur Familie Antinori. Und das ist jetzt ein Wein, wo ich gedacht habe, die Rebsorte ist nämlich, jetzt haben wir nicht ganz so häufig, die heißt Aglianico, ist eine Rebsorte, die ursprünglich aus Griechenland kommt, ist 2500 Jahre alt.
Passt doch aber jetzt auch wunderbar mit Griechenland.
Ja, gezückt, habe ich noch nie getrunken.
Ja. Und das ist ein Wein, den ich jetzt schon als, da muss ich mich ein bisschen damit beschäftigen, bezeichnen würde. Jahrgang 2021, der Wein heißt Tesoro di Trentangeli. Castel del Monte von Bocca di Lupo aus 2021. Da ist auch noch ein kleiner Wolf unten aufgezeichnet. Und ist ein 100% Aglianico. Und das ist eine Rebsorte, die auch in meinem quasi aus meinem Empfinden vor allem in der Jugend immer so ein bisschen härter ist, ein bisschen mehr Gerbstoff produziert und deswegen ist auch bewusst etwas, was schon 5 Jahre alt ist und ich bin mal gespannt, wie euch
das aber wird. Interessant, das hat Havesco auch im Programm?
Ja.
Krass. Weil das ist ja etwas, was in Deutschland relativ unbekannt ist, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Okay.
Generell ist es so, aber es ist, ich glaube, in Italien wachsen 13.000 Hektar Rebfläche mit der Traube, das wäre so ein Achtel des.
Also da kanntest du die Traube?
Nein. Ich bin von vorn bis hinten begeistert.
Bist du begeistert? Mhm.
Was sagt die Nase? Ja, mit, ich finde, das sind jetzt schon eher so rote Früchte, ein bisschen Vanille.
Und man riecht schon, dass es alkoholischer ist, oder täuscht das?
Es ist alkoholisch. Also ich habe ja gesagt, ich habe es jetzt alkoholischer aufgebaut,
ja, okay,
der Weiße, und dann 12,5, 13,5, wird jetzt 14.
Okay.
Aber auch 14 ist. Gut, meistens, wenn 14 draufsteht, 14,4 drin.
Da ist so eine Spur Bitterkeit mit drin, die dann irgendwie langsam warm wird. Das ist schon. Da finden lauter Sachen zueinander, die man nicht zueinander.
Naja, aber es passiert was. Halt. Mhm. Also, es ist schon viel los.
Mhm.
Und das meine ich, dass es komplexer ist und vielleicht man sich ein bisschen damit beschäftigen muss.
Ich habe so ein bisschen jetzt gerade so Lakritz-Geschmack. Mhm. Mhm. Kann das also sein?
Geh ich mit. Ich denke aber zum Beispiel auch, ich habe mich mal mit dem Thema Absinth beschäftigt.
Aha.
Fand ich wahnsinnig spannend.
Mhm. Darf man die wieder trinken?
Dann haben wir einen Absinth-Abend gemacht bei uns. Ja,
privat? Nee, in der Hanselounge.
In der Hanselounge, ja. Und jemand hat zum Thema Absinth dann referiert. Und damit der ist leider schon verstorben. Aber das war ein sehr bekannter Briefmarken-Auktionator. Gott hab ihn selig, Wolfgang Jakobek, der hat 3-mal den blauen Mauritius verauktioniert. Das hat niemand anders auf der Welt jemals so häufig quasi diese rare Briefmarke, 2-mal davon die gleiche. Und der kannte sich sehr, sehr gut aus mit dem Thema Absinth und hat jemand gebracht. Und dann wurde eben auch erzählt, dass wahnsinnig viele große Kunstwerke im Absinthrausch entstanden sind und die Künstler die Farben auch anders wahrgenommen haben.
Mhm. Ja. Also in Barcelona ist, glaube ich, darf man das immer noch, und da ist diese Elgato Nero, die Künstlergruppe, die haben um 1900, deren Bilder sind echt psychedelisch, und da könnte ich das sofort glauben, dass das.
Was hat der jetzt für Zusammenhang? Also, weil du sagst, der schmeckt wie Absinth oder hat
was? Nee, schmeckt nicht wie Absinth, aber ich wollte Alexander eigentlich fragen, ein bisschen ausgeholt, ein bisschen ums Eck gekommen. Alkohol hat ja quasi dann nicht immer nur schlechte Dinge, weil wir haben ja gerade eine allgemeine Alkoholdiskussion. Kann auch ein Künstler vielleicht mit einem Glas oder mit zwei auf einmal in eine andere Dynamik reinkommen, eine andere Sachen sehen, auch nochmal eine andere Fantasie entwickeln?
Ich glaube, grundsätzlich ist der Rausch ist etwas, was Dinge hervorholt, die man sonst nicht hat. Drum macht der Mensch ja, glaube ich, oder nimmt der Mensch Drogen, schätzt den Rausch. Was ich ganz interessant finde, also um zum Absinth zurückzukommen, das ist auch ein Thema. Also in Paris um 1900, die Absinth-Trinkerin von Picasso, also Absinth-Trinken ist eine Art, Absinth war, glaube ich, billig oder jedenfalls das Getränk der einfachen Leute, und das war irgendwie einfacher zu haben vielleicht als Wein, ich weiß gar nicht, jedenfalls das ist so ein bisschen so, das sind die heruntergekommenen Menschen, die Absinth getrunken haben, und das heißt, damit ist so eine Konnotation von Armut, von Verzweiflung von Ende gekommen, und das hat natürlich zu tollen Bildern geführt, weil das Abgründige mit dabei ist.
Und teilweise an der Front wurde das dann verboten für die Soldaten, weil die sind natürlich ständig reingestellt haben, um das überhaupt zu ertragen, aber
man ist
dann
natürlich auch nicht mehr so. Absinth, dann, ja, die Franzosen wahrscheinlich, oder?
Ja. Bist du jetzt auch, findest du den Wein jetzt auch so?
Ich finde ihn nicht so alkoholisch.
Nein, aber findest du ihn gut?
Ich finde ihn gut. Ich finde, das ist ein Wein, der ich mag, also quasi unter der Lippe diesen Gerbstoff, der ist jetzt nicht wahnsinnig hart oder grün, aber er ist eben da, das ist packender. Die Lippe vibriert, es zieht so ein bisschen zusammen, das mag ich. Also das ist diese Rebsorte auch, und das ist dieser Ausbau. Ich finde, es hat eine. Und anders als die anderen beiden nochmal eine andere Energie. Ich meine, der kostet jetzt, normal 18 kostet jetzt 13 Euro. Das ist alles jetzt Wein, wirklich in so einem Entry-Level-Bereich, wo ich aber schon auch schaue, ob es gerade reduziert und was kriege ich fürs Geld. Auch da finde ich das schon. Und ich habe Agiaken schon probiert, die erst nach 10, 15 Jahren angefangen haben, quasi mich irgendwo mitzunehmen, und davor dachte ich mir so, boah, das musst du also 5 Stunden vorher aufmachen und so, aber es ist gar nicht so, dass das Luft es unbedingt besser macht. Manchmal kippt es dann auch relativ schnell, sondern die machen es natürlich jetzt auch schon eher früher zugänglich, und ich finde das ein
sehr. Das heißt, das Paket ist heute unter 50 Euro.
Das ist unter 50 Euro, wobei, glaube ich, Havesco macht gar nicht mehr so viele Pakete, die bieten die Weine eher einzeln an, weil wir jetzt alle Donna Fugata hier, Sherazad feiern und die anderen vielleicht gar nicht so, dann
stimmt, macht das
machen
Sinn.
Die meisten Leute sagen, na, den möchte ich auf jeden Fall mal probieren.
Aber ich finde, man kann ja also alle diese Weine...
Man kann sich das zusammenstellen dann auch, klar, und liegt dann bei 50 Euro und hat, glaube ich, schon relativ viel Wein dafür und auch unterschiedlich. Das ist jetzt zwar zweimal Italien, aber es ist dann doch ziemlich anders, auch wenn es beides mal Süditalien ist.
Mhm. Ja, es ist total anders. Das ist,
aber es ist
jetzt kann man sagen, Sizilien und...
Sangiovese, Nebbiolo, schön. Sondern es ist wirklich... Echt nochmal eine andere Ecke.
Da sind wir schon in der Schlussrunde und müssen jetzt immer, Alexander, du hast Zeit, du bist ja der Gast. Lieblingswein heute.
Okay.
Axel, was ist bei dir?
Ich glaube, der letzte.
Der letzte?
Ja, der letzte. Also den.
Warum?
Den, also schmeckt mir super und es hat Spannung und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht so beschreiben. Also Lakritz-Geschmack, den habe ich auch. Lakritz mag ich total.
Magst du gern?
Genau, mag ich total. Hat so eine gewisse Frucht, irgendwie so, ich weiß nicht, sowas wie... Phenolisch, sowas, also Phenolik, irgendwie sowas.
Das ist der Gerbstoff, der Phenolik, ne? Also das ist aus der
Traube. Nee, also ich mein eher sowas Mint, also so mentholmäßig.
Das ist das, was ich mit bitter schlecht umschrieben habe wahrscheinlich. Es war so am Anfang so ein leichter Widerstand.
Mhm. Michi?
Ich bin, glaube ich, bei Donna Fugata und Sherazad. Ich mag den beiden. Also ich finde.
Dem würde ich mich anschließen. Jetzt bist du dran, Alexander.
Dem ich mich auch. Also ich fand den Sherazad fand ich am interessantesten. Vielleicht, weil mir der letzte ist auch toll, aber der ist mir ein bisschen zu widerständig. Ich glaube, der ist einfach freundlicher, der Sherazad. Und wenn ich heute will ich einen freundlichen Wein. Ich fand den Weißwein auch toll. Das ist halt bei mir irgendwie, tagsüber trinke ich Weißwein, wenn ich tagsüber Wein trinke, abends trinke ich Rotwein. Insofern, das ist bei mir relativ strikt, also Weiß oder Rosé. Den Rosé am Anfang hast du gesagt, also was machen wir heute nicht, weil du ein Rosé-Gegner bist, oder?
Auch. Ich bin nicht der größte Rosé-Fan, aber das hat ja nicht nur mit mir zu tun, sondern wir haben uns relativ viel mit Rosé auch beschäftigt und sehr häufig immer einen Rosé auch noch mitgehabt, einen eigenen Winzer aus der Provence gehabt und so, dass ich, ich finde, da haben wir jetzt erstmal schon relativ viel drüber gesprochen. Also verzeih mir,
dass du
keine bekommen hast.
Ich trinke den halt, weil ich irgendwie, das fing an mit einer Serie von Hochzeiten, auf denen ich war und das waren zwei nacheinander französische Hochzeiten. Und was tat man den ganzen Tag? Also die Hochzeit dauerte 3 Tage. Wow. Und Willkommenstrunk Rosé am nächsten Tag, es war eine Touraine und man trank den ganzen Tag Rosé, bis man war eigentlich schon vor der Hochzeit eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig, dann hat man schnell geschlafen, dann kam der Hochzeitsabend. Ich habe Braut und Bräutigam schwerst bewundert und die haben halt den ganzen Tag Rosé getrunken. Und irgendwie fand ich diesen Lebensstil ziemlich gut und es waren leider sehr gute Rosés. Eins dieser beiden Wochenende war so in einem Perma-Schwebezustand.
Wo war die Hochzeit?
Die eine war südlich der Loire und die andere ein bisschen weiter nach Westen. Das waren Freunde, wir sind alle ungefähr gleich alt, die dann alle geheiratet haben. Und das eine war eine sehr opulente Hochzeit. Da steckt auch ein bisschen Geld dahinter und wir kamen aus aller Welt und das war gut gelaunt und opulent.
Ärgert sich immer, wenn ich da noch eine Frage habe, aber ich habe da noch eine Frage. Wenn du, beim Wein ist häufig so, da gibt es irgendwie so Weine, die dann irgendwie nach einigen Jahren sehr, sehr viel mehr wert sind. Also das sind so Geheimtipps in der Jugend, da gibt es wenig und auf einmal kostet der Wein das 5-fache und man hat davon eine Kiste gekauft. Wie ist es denn bei der Kunst oder gibst du vielleicht für unsere Hörer, gibst du einen Tipp, wo du sagst, das ist ein Künstler, den man nicht so kennt oder so, weil alle, die heute einen Richter haben, die freuen sich wahrscheinlich, und das war vielleicht noch vor nicht ganz so allzu langer Zeit gar noch nicht so absehbar. Das,
30 Jahre schon her, aber
mir wird es jetzt als erstes einfallen. Hm. Ich war in Wien mit meinen Kindern und meiner Frau in der Albertina bei Keith Haring. Das würde ich sagen, ist auch noch nicht so alt. Und trotzdem waren wir dort auch, weil es uns auch gefallen hat, weil wir die Kinder natürlich damit gut mitnehmen konnten, auch wenn einige schon auch interessant war für die Kinderaugen noch, das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich 4, 5. Gibt es so etwas, so jetzt einen deutschen Künstler, wo du sagst, boah, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwie...
eine Geldanlage ist.
Ja, weiß ich, ist das verwerflich?
Nein, das ist nicht. Kunst ist eine Handelsware. Das ist einfach so. Und Künstlerinnen müssen auch davon leben. Und natürlich wollen sie dann auch irgendwie anständig bezahlt werden. Und ich würde immer sagen, also sammeln sollte man zuerst nicht wegen Geldanlage, weil es gehört wirklich viel Überblick dazu. Also selbst ich, der ich tief im Feld bin, würde jetzt nicht einen Fonds aufmachen für Kunst und würde der Bank garantieren eine bestimmte Rendite, weil es gibt Leute, die tun sowas. Ich glaube, da müsste man wirklich hart hinterher sein. Zuerst kauft man Kunst, weil man es interessant findet. Man sollte vielleicht irgendwie einsteigen mit Kunst, von der man weiß, dass sie in reputierlichen Galerien gezeigt wird oder in Museen, weil man einfach weiß, man hat nicht etwas, was die eigenen Kinder dann zum Teufel jagen werden. Und ich würde sagen, das muss nicht teuer sein. Also wir fangen bei, ich würde sagen, bei 6.000, 7.000 Euro für, sagen wir mal, gute, junge Künstler, kann es gut sein, dass da eine Wertentwicklung dahinter ist, die im fünfstelligen Bereich irgendwann in 5 Jahren gelandet ist. Wenn man heute was für 25.000 Euro kauft, dann sind das meistens wirklich auch Kunstwerke, wo man fast schon sicher sein kann, dass dessen. Wenn man in Millionenwerten kauft, dann kann man sagen, wenn es dahin gekommen ist, wird es eh steigen. Das ist halt das Problem. Also große Fonds, glaube ich, die kaufen dann einfach ganz sicher in Millionenwerten und Richter, weil da wissen, es wird sich immer noch weiterentwickeln. Man sollte zuerst mal Kunst kaufen, weil man Lust hat auf etwas, was man gerne besitzen möchte und bei sich an der Wand hat. Ich habe wenig Wände, deswegen habe ich wahnsinnig wenig Kunst an der Wand. Ich habe viele künstlerische Freunde, habe früher auch viel Texte geschrieben, um mir dann immer Kunstwerke zu erschreiben. Ich könnte dir nicht den einen Künstler nennen, erstens, weil ich es besser nicht tun sollte, weil der Podcast ist öffentlich und das ist ein Geschäft und ich bin mittendrin in dem Geschäft also ich kaufe auch für mich nichts privat, weil das käme so ein bisschen in den ganz schwierigen Insiderhandel-Ding rein. Würde ich etwas kaufen und nicht ausstellen, wäre ich unglaubwürdig. Würde ich etwas kaufen und ausstellen, würde ich an der eigenen Wertentwicklung teilnehmen. Das sind alles Sachen, die sollte man nicht machen. Also die Grundansage ist, geht in gute Galerien, das findet man schnell raus, wo die sind. Hier Admiralitätsstraße, da sind tolle Galerien, die, und wenn da Sachen dabei sind, und wenn man ab 5.000 Euro hat, also einen Kleinwagen mal sich nicht zu kaufen, und das ein Kunstwerk ist, nie eine schlechte Idee, weil der Kleinwagen ist unter allen Umständen nicht mehr so viel wert, 3 Tage nach Kauf, wie das Kunstwerk.
Das hast du schön gesagt. Leute, aufs Leben.
Oder
aufs
in Wein investieren und es einfach auch austrinken.
Ja, genau.
Oder mal ein Abo.
Ist das dann investieren, wenn man kauft und austrinkt? Das ist
die Frage. Das oder mal ein Abo, aufs Leben. Ne?
Dann,
danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.